beobachtet hat. Bei ihnen geht es ständig um diesen Jesus. Für manche ist das auch wirklich schwierig. Was uns vertraut ist, ist die Religion. Was uns vertraut ist, ist die Kirchlichkeit, dass man sich zur Kirche hält. Aber wenn dann da Menschen sind, die so von Jesus sprechen, als hätten sie ihn gerade beim Metzger getroffen oder hätten eine Umarmung von ihm gehabt, dann wirkt das für manche seltsam. Irgendwie überzogen. Strange, wie wir sagen würden. Und das kann ich wirklich gut verstehen, dass es Menschen so geht. Und ich denke, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wenn Leute auf einmal von diesem Jesus reden. Also ich sehe nur zwei Hauptmöglichkeiten. Das eine ist, diese Menschen sind auf einem irgendwie gearteten Jesus-Trip. Sie projizieren alle ihre Hoffnungen, ihre Wünsche, auf Sehnsüchte auf diesen Jesus Christus, der aber vor 2000 Jahren gestorben ist. Aber an irgendwas muss man schließlich sich halten. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre aber die, dass bei diesen Leuten das passiert ist, was seit Ostern immer wieder geschehen ist, dass Menschen sagen, sie sind dem auferstandenen Herrn begegnet. Er ist ihnen begegnet und das hat ihr Leben verändert. Und so sind sie von kirchlichen Menschen zu Jesus Nachfolgern geworden. Das ist immer wieder passiert und passiert bis heute. Und ich möchte, ja, so gesehen etwas erläutern, erklären, wie so etwas gehen kann, warum das passiert und, wenn ihr so wollt, Verständnis dafür wecken, dass aus religiösen Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Und dann prüft ihr das selbst für euch, ob das nachvollziehbar ist. Ich lese uns ein klassisches Beispiel dafür, wie so etwas geschieht, aus dem Neuen Testament, aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Evangelium nach Lukas, Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Und da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. Und so konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, da warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Der Schluss dieser Erzählung, am Schluss dieser Erzählung ist Simon ein völlig anderer Mensch. Sein Leben hat sich radikal geändert. Und von dem Beginn bis zum Ende vollzieht sich dieser Wandel in einzelnen Schritten, in einzelnen Phasen. Und diese Phasen gibt es heute genauso wie damals. Ich möchte euch das gerne aufzeigen und gerne erläutern. Die Phase 1, das ist sozusagen die Ausgangssituation. Die Phase 1, Simon ist ehrlichen Herzens ein religiöser Mensch. Das ist wichtig, dass wir uns das nochmal klar machen. Dieser Fischer war ein jüdischer Fischer, er war Jude von Geburt an. Das heißt, er ist in dieser Religion groß geworden. Man hat ihn als kleines Baby beschnitten, wie sich das gehörte. Man hat ihn als kleinen Bub in der Tora gelehrt. Er kannte die biblischen Schriften. Und er ist vertraut mit allem, was zu dieser Religion gehört. Er ist ganz selbstverständlich regelmäßig in die Synagoge gegangen. Er hat den Schabbat geheiligt, gehalten, den jüdischen Ruhetag. Er hat sich an die Speise- und Reinheitsgebote gehalten. Es gab Speisen, die waren für ihn tabu, weil das Gesetz das sagte. Er hatte keine Gemeinschaft mit Menschen, die keine Juden waren, also mit Heiden. Das ging für ihn gar nicht. Er war durch und durch ein jüdisch-religiöser Mensch. Und so ist das für viele eben bis heute. Dass du groß wirst in der Religion, schon durch deine Eltern, da wirst du als Säugling, wirst du getauft, dann kommt die Firmung oder die Konfirmation, du erhältst Unterricht im Glauben, du gehst in die Kirche, du kennst es, das ist das, was dir vertraut ist. Und das ist echt gemeint. Und das ist ehrlich gemeint. Und das ist gut. Jesus Nachfolge ist aber noch etwas anderes als diese Art des religiösen Lebens. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und zwar ist es der, wenn du ein religiöser Mensch bist, in der Regel, sieht es so aus, du lebst dein Leben, du hast deine Ziele, du hast deine Pläne und du bist und bleibst dein eigener Herr. Und die Religion soll dir helfen, dein Leben abzusichern, sicherer zu machen. Gott soll dir helfen, dass er dein Leben segnet und du denkst dir, wenn ich fromm lebe, dann wird es auch so sein. Dann wird das schon funktionieren. Es gibt diesen Zusammenhang, lebe ich fromm und gut, dann geht es mir auch gut. Den Tun-Ergehens-Zusammenhang sagen wir oft. Du lebst dein Leben und der Glaube soll das Ganze stützen. In der Nachfolge von Jesus kommt aber noch etwas anderes mit hinein. Nämlich, du gibst nicht mehr die Richtung vor, sondern Jesus gibt die Richtung vor. Und du gehst ihm hinterher. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird, aber es kann es bedeuten, weil er jetzt die Richtung vorgibt und weil er in dein Leben tritt und dir sagt, wo es lang geht. Das ist der Unterschied zwischen einem eher traditionell religiösen Leben und der Nachfolge von Jesus, dem ich hinterhergehe. Wie gesagt, dieses traditionelle Denken, das besagt, Gott muss mir doch Gutes tun, wenn ich mich an ihn halte. Also, wenn ich religiös lebe, dann muss Gott mir doch Gutes tun. Aber wenn Gott mich tiefer führen will, bis hinein in die Nachfolge, dann kann das Gegenteil passieren. So ist es hier in Phase 2 bei Simon. Das zweite Stadium dieser Erzählung: Simon macht hier eine Erfahrung, die zu den wichtigsten Erfahrungen unseres Lebens gehört. Nämlich die Erfahrung der eigenen Machtlosigkeit. Die Erfahrung der eigenen Machtlosigkeit. Es heißt hier, dass er sagt: Meister, wir waren die ganze Nacht unterwegs fischen und wir haben keinen Fisch gefangen. Nichts, niente, gar nichts. Trotz aller Mühe, trotz aller Arbeit, die er investiert hat. Am Ende ist nichts dabei rausgekommen. Und das ist nicht nur eine frustrierende Erfahrung, sondern für diesen Mann, der von Beruf Fischer ist, ist es eine existenzielle Erfahrung. Denn er braucht diese Fische, um sie auf dem Markt verkaufen zu können und um seine Familie zu ernähren. Er hat keinen Umsatz mehr. Und seine Existenz ist in Gefahr. Vergebliche Mühe. Und manche von euch kennen solche schmerzvollen Erfahrungen. Die Erfahrung der eigenen Machtlosigkeit. Da hast du dich abgemüht, wie es von Simon hier heißt, und du hast über Jahre, hast du dir eine Existenz aufgebaut. Und ein kleines Lokal oder was auch immer. Und dann kommt dieses Virus und alle Bestimmungen damit und jetzt bist du kurz vor der Insolvenz und vielleicht kann sie nicht verhindert werden. Und du stehst davor und sagst dir, alles war umsonst. Ich bin machtlos. Da hast du viel in eine Beziehung investiert, damit diese Beziehung gelingt. Du hast Fehler gemacht, aber du hast dich wirklich gemüht, um am Ende zu hören, dass deine Frau oder dein Mann sagt, ich habe jemand anderen. Und du bist machtlos. Du stehst davor und kannst die Liebe eines anderen Menschen nicht erzwingen. Du kannst sie nicht erzwingen. Da hast du über Jahre gesund gelebt. Nur Obst und Gemüse und hast Fitness getrieben und hast wirklich aufgepasst und hast auf diese Dinge geachtet. Und dann gehst du zum Arzt mit irgendwelchen Schmerzen und er stellt die Diagnose Krebs. Und du bist machtlos. Du konntest es nicht beeinflussen. Viele, viele Beispiele könnten wir hier nennen, wo Dinge passieren, die uns machtlos sein lassen. Und Machtlosigkeit, ihr Lieben, ist schlimmer als Ohnmacht. Das wird oft verwechselt. In der Ohnmacht kann ich nichts tun, aber ich merke es nicht, weil ich nicht bei Bewusstsein bin. Aber wenn du dich als machtlos erlebst, bist du sehr wohl bei Bewusstsein. Und du nimmst sehr bewusst wahr, dass du keine Möglichkeiten mehr hast und dass du am Ende bist. Und das tut richtig, richtig weh. Und ich weiß, wovon ich rede, weil auch ich eine solche Erfahrung gemacht habe. Solche Erfahrungen sind sehr, sehr schwer, aber sie gehören zu den wichtigsten in unserem Leben. Warum? Weil die Chance besteht, dass wir in solchen Situationen der Machtlosigkeit vielleicht zum allerersten Mal aus ganzem Herzen zu Gott schreien und um sein Eingreifen bitten. Dass es jetzt nicht mehr um unsere Möglichkeiten geht, die wir immer hatten, sondern wir schreien zu Gott um sein Erbarmen und seine Hilfe und sein Eingreifen. Und das ist es, was die Bibel sagt, dass Gott denen nahe ist, die am Ende sind. Dass Jesus denen nahe ist, die schwach sind, die nicht mehr weiter wissen. Und dass Jesus sagt, da wo deine Schwäche offenbar wird, da wo du schwach bist, da kann meine Kraft endlich zum Zug kommen. Und das ist die riesige Chance einer solchen Erfahrung. Auch Petrus hat sie hier gemacht. Simon heißt er zunächst. Simon, später Petrus genannt, hat diese Erfahrung hier gemacht. Er hat nichts gefangen. Die nächste Phase, Die dritte ist die, dass Simon auf diesen Jesus aufmerksam wird. So wie das hier geschildert wird, müsst ihr euch vorstellen, nach diesem Erfolg, nach der ganzen erfolglosen Nacht, steht er jetzt dort am Ufer und er reinigt mit seinen Kameraden zusammen die Netze. Und da sieht er ein paar Meter weiter neben sich am Ufer eine große Menschenmenge. Und er merkt, da ist was los. Und er schaut sich das an, während er sein Netz reinigt. Und er sieht, dass die Leute sich um Jesus scharen. Die wollen ihn hören, die wollen ihn erleben. Und vermutlich, man kann davon ausgehen, dass Simon auch schon von diesem jüdischen Rabbi namens Jesus aus Nazareth, dass er von ihm schon gehört hat. Dass der durch die Lande zieht und seine Rede kraftvoll ist, dass er Zeichen und Wunder tut. Und er wird aufmerksam. Was ist da los? Wer ist dieser Mann? Und auch das vollzieht sich heute oft. Dass du aufmerksamer wirst für das, was um dich herum vorgeht, gerade in solchen schweren Zeiten. Und auf einmal Dinge wahrnimmst, die du vorher nicht so gesehen hast. Und auf einmal feststellst, dass vielleicht deine Nachbarin oder ein Arbeitskollege oder wer auch immer, dass der von Jesus redet. Du merkst, da ist irgendwie was anderes als das, was ich unter Religion kenne oder unter Kirchlichkeit kenne. Du lernst Menschen kennen, du wirst aufmerksam darauf, dass sie von Jesus reden. Davon, dass sie zu ihm beten, dass sie ihm nachfolgen, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben. Und diese Menschen scheinen überzeugt. Überzeugt, dass da wirklich einer ist, mit dem sie leben. Das ist seltsam. Es ist schon irgendwie komisch für dich, aber du wirst neugierig. Du wirst aufmerksam. Und so war es bei Simon, als er hier am Ufer steht. Und dann kommt die nächste Phase, die vierte, dass dieser Jesus auf einmal seinen Weg kreuzt. Zunächst sind ein paar Meter Abstand zwischen Jesus und Simon und er beobachtet nur. Aber dann kommt doch tatsächlich Jesus zu ihm und spricht ihn an. Der Hintergrund ist zunächst mal eine ganz praktische Erwägung. Es waren so viele Menschen dort, dass Jesus sich gedacht hat, wenn ich in ein Boot steige und auf den See fahre mit ein paar Meter Entfernung, dann kann ich viel besser zu den Leuten reden. Also geht Jesus zu Simon und fragt ihn und sagt ihm, hier, steig ein, lass uns ein paar Meter rausfahren. Aber ich denke, es geht hier sehr viel mehr als nur um eine praktische Erwägung. Ich vermute, dass Jesus diesen Simon schon lange im Blick hatte. Und zwar das, bevor Simon Jesus gesehen hat. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr denkt, ihr hättet mich erwählt. In Wahrheit habe ich euch erwählt. Ich kannte euch schon, ich habe euch schon gesehen, ich habe euch schon gesucht. Da habt ihr noch gar nicht nach mir gefragt. So ist dieser Herr. Und weil er diesen Simon sieht und sein Herz kennt, deshalb geht er auf ihn zu und spricht ihn an. Und dann fängt Jesus hier an zu predigen, zu lehren in diesem Boot. Und Jesus und Simon sitzen in einem Boot, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hört ihn predigen. Und dann müsst ihr euch noch vorstellen, dass es von Jesus heißt, er hat mit Vollmacht geredet. Das heißt, was er gesagt hatte, was Jesus gesagt hat, das ging den Menschen zu Herzen. Das hat sie berührt, das hat sie bewegt. Das hat sie getroffen. Das war nicht so ein leeres Theologengerede. Das war nicht so blutleeres und kraftloses Aufzählen von Geboten, sondern das war Leben. Das war Kraft, das war Licht, das war Liebe. Was er gesagt hat, das hat die Menschen wirklich bewegt. Und Simon sitzt da im selben Boot und er hört das alles. Jesus kreuzt seinen Weg. Und auch das ist eine Phase, die viele von euch kennen und einige hier so erzählen können. Dass es da eine Situation gab in deinem Leben, da bist du vom Zuschauer, von der Zuschauerin zur Angesprochenen geworden oder zum Angesprochenen geworden. Da gab es jemanden, der gesagt hat, Mensch, komm doch mal mit, komm doch mal in den Gottesdienst und hör dir das doch mal an. Und dann sitzt du da zunächst mit Distanz und auf einmal wirst du vom Zuschauer, vom Beobachter, von der Zuschauerin zu jemandem, der persönlich angesprochen wird. Und du spürst und du weißt genau, auch wenn du das nicht siehst, jetzt bist du gemeint, jetzt redet Jesus zu dir. Vielleicht tut er das auch gerade jetzt in diesem Moment. Und du merkst genau, er redet zu dir und er meint dich. Er meint dich. Und das führt zum nächsten Schritt, zur nächsten Phase, der fünften hier in dieser Erzählung. Aus dem Hören wird eine persönliche Ansprache und jetzt kommst du in eine Situation, wo dein Vertrauen gefragt ist. Jesus sagt, ich wünsche mir, dass du mir vertraust. Ich lade dich ein, mir zu vertrauen. Und zwar sehr, sehr konkret. Durch ganz konkrete Schritte. Interessant ist, Simon nennt Jesus hier an dieser Stelle Meister. Rabbi. Also er merkt, dieser Jesus ist schon etwas Besonderes. So wie der redet, habe ich noch nie jemanden reden gehört. Und er nennt ihn Meister. Jesus sagt, Simon, ich möchte, dass du jetzt rausfährst und deine Netze auswirfst und fischen gehst. Und er antwortet, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und dieses Fischen macht man in der Nacht, nicht am Tag. Weil die Fische sich am helllichten Tag eben nicht mehr an der Wasseroberfläche aufhalten, sondern sich weit, weit zurückziehen. Darum wird jeder vernünftige Fischer in der Nacht arbeiten und nicht tagsüber. Aber er sagt, Meister, weil du es bist, der das sagt, weil du es bist, werde ich das machen. Und ich lasse mich auf dieses Wagnis ein. Und auch diese Phase gibt es bis heute. Dass da, wo Jesus zu dir redet, du spürst, es geht um eine Veränderung in meinem Leben. Es geht darum, dass etwas anders wird und dass er vielleicht sehr, sehr konkret hineinspricht und sagt, ich will dich führen, ich will dich leiten, aber ich möchte, dass du mir vertraust und darum die Schritte gehst, die ich dir zeige. Und manchmal können das Schritte sein, die jeglicher Logik vielleicht widersprechen. Das muss nicht der Fall sein, aber es kann so sein. Ich weiß etwa von einem Top-Manager, der eine super, super Position hatte, bestes Gehalt, bestes Ansehen und dem Jesus deutlich gesagt hat, also für ihn innerlich war das völlig klar, dass Jesus ihm sagt, er soll seinen Job kündigen, um Geschäftsführer in einem kleinen christlichen Werk zu werden. Und die Leute im Vorstand, die haben das nicht kapiert und die haben gesagt, du bist verrückt. Was du machst, das bedeutet viel Ärger, viel Arbeit, aber wenig Ansehen und wenig Geld. Ich meine, welcher vernünftige Mensch würde so etwas freiwillig machen? Aber er hat es gemacht und er leitet dieses Werk bis heute und er weiß, er ist an der richtigen Stelle. Und er ist bestätigt worden darin, wie er sich das nicht hätte erträumen lassen. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, der vertraut mir. Und wer das macht, wer auf mein Wort hört, wer meine Gebote hält, dem werde ich mich selbst ihm offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Du kannst Christus erleben, den Auferstandenen. Du kannst ihn wirklich erfahren. Jesus sagt, vertrau mir. dann wird das passieren. Wenn du dich absicherst, wenn du versuchst, dein Ding zu machen, dann kann ich mich nicht so zeigen. Aber wenn du mir vertraust, wirst du mich erfahren. So ist es auch hier, und das ist der nächste Schritt, der hier geschieht, der vorletzte, die Phase 6 sozusagen. Jesus offenbart hier seine Möglichkeiten, seine Macht und seine Herrlichkeit. Sie fangen so viele Fische am helllichten Tag, das ist hier wunderbar beschrieben, dass die Netze drohen zu reißen und sie müssen Hilfe holen. Sie müssen gemeinsam gucken, wie sie den ganzen Fang überhaupt in die Boote kriegen. Und die sind dann so voll, dass die Boote drohen zu sinken. Ein Überfluss, ein Leben im Überfluss. Und dann passiert hier angesichts dessen, was Jesus hier getan hat, passiert etwas sehr, sehr Erstaunliches. Es heißt von Simon, es packt ihn eine Art heiliges Entsetzen, weil ihm klar wird, wer mit diesem Jesus da vor ihm steht. Es packt ihn ein heiliges Entsetzen. Und Simon geht auf die Knie, er fällt nieder vor Jesus. Und er geht auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Versteht ihr, angesichts dieses Herrn, dieser Herrlichkeit, die ihm da begegnet, erkennt er seine eigene Unzulänglichkeit. Erkennt er, dass er dem nicht würdig ist, dem nicht genügen kann. Und darum geht er vor Jesus auf die Knie. Und er ist nicht mehr sein eigener Herr. Und es ist interessant, am Anfang heißt es hier, hat Simon Jesus Meister genannt. Hier in der Situation nennt er ihn Kyrios, Herr, Herr und Herrscher. Meister gibt es viele, aber den Herrn, da gibt es nur einen. Einer ist der Herr und der Herrscher dieser Welt und das ist Jesus Christus. Und darum haben sich die ersten Christen geweigert, den römischen Kaiser als Kyrios anzubeten, ihn den Herrn zu nennen. Weil sie sagten, wir haben nur einen Herrn und das ist Jesus. Und dafür sind viele, viele, viele von ihnen in den Tod gegangen und haben sich hinrichten lassen. Und wenn du an diesen Punkt kommst, dass du vor Jesus, egal ob äußerlich oder innerlich, auf die Knie gehst, weil du merkst, da begegnet mir Gott, dann verändert das dein Leben. Dann ist es keine Kirchlichkeit, dann ist das Nachfolge und dein Leben wird verändert. Und dann kommt es zu dem, was hier als letzte, als siebte Phase beschrieben wird. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich habe eine Aufgabe für dein Leben. Ich möchte gemeinsam mit dir mein Reich bauen und darum sende ich dich jetzt zu den Menschen. Und darum geh los und rede von mir und erzähl das anderen. Und geh gemeinsam mit mir auf den Weg, um Menschen zu gewinnen. Fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht, was wir vorhin auch schon gehört haben, das ist eine Botschaft, die sich durch die ganze Bibel zieht. Keine Furcht zu haben. Vor Gott auf die Knie zu fallen, das ist Ehrfurcht. Aber Angst zu haben, brauchen wir nicht vor ihm. Und Jesus sagt, steh wieder auf, komm. Ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Ich weiß um deine Schwächen. Ich weiß um deine Fehler. Ich kenne deine Schuld und dein Versagen. Aber für Menschen wie dich bin ich gekommen. Wie du einer bist. Menschen, die darum wissen, dass sie machtlos sind. Menschen, die wissen, dass sie Bettler sind. Für die bin ich doch da. Und dich, gerade dich, will ich gebrauchen. Und darum geh los. Geh los. Und genau das hat Simon getan. Und es heißt hier, dass er, der hat alles liegen lassen. Der hat seine Netze liegen lassen und seine Boote zurückgelassen. Und der hat sich auf den Weg gemacht, immer Jesus hinterher. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte und aus der Kirchengeschichte, dass das sein Leben verändert hat. Völlig, radikal. Bis letztlich hin zum Märtyrertod. Und so ist aus einem religiösen Juden ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus geworden. Und wenn Simon den Menschen begegnet ist und er hat von Jesus erzählt, dann ging es diesen Menschen wahrscheinlich wie dir auch am Anfang. Du findest das irgendwie ein bisschen seltsam. Dieser Jesus-Trip. Man muss ja nicht gleich so ein Jesus-Freak werden. Aber vielleicht begreifst du jetzt mehr, was im Leben von solchen Menschen geschehen ist. Und ich rechne damit und ich glaube daran, dass das in deinem Leben heute genauso passieren kann. Und dann wirst du das nachvollziehen können, wie aus einem religiösen Menschen ein Nachfolger von Jesus Christus wird. Amen.